Sie ist eine der führenden KI-Expertinnen und KI-Unternehmerinnen in Europa. Sie selber sagt von sich, ich bin eine Tech-Optimistin. Und sie sagt auch, Technologie macht uns menschlicher. Ich finde eine ganz spannende Aussage. Aktuell sehen wir sie übrigens in der Sendung «Höhle der Löwen» hier bei uns in der Schweiz. Es wird Zeit, dass wir mal mit Nicole Büttner über sich, ihre Karriere, aber vor allem, was dich ausmacht als Mensch reden. Schön, bist du da.
Vielen Dank für die Einladung.
Dann sag mal, auf einer Skala von 1 bis 10, wie happy bist du gerade so aktuell?
Oh, gerade bin ich sehr happy, ehrlich gesagt. So 9, würde ich sagen, wirklich.
Hey, wow,
ganz gut. Mir geht es wirklich gut gerade, ja.
Ja, was führt dazu, dass es dir so gut geht?
Ich habe irgendwie gute Balance im Moment zwischen den verschiedenen Polen, Familie, Beruf. Ich mache Sachen, die mir mega Spass machen. Das Thema ist aktuell. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe genug. Ich bin jetzt gerade wieder am Klavier lernen.
Ich jetzt gerade, Echt jetzt?
Also, ich kann überhaupt nicht gut Klavier spielen, aber ich habe das Gefühl, ich werde wieder etwas Neues lernen. Ich setze mich immer mal wieder dran. Also, mir geht es gerade wirklich gut.
Ich finde es sehr speziell, weil es ja so nach Statistik sagt man, so, wenn Kinder zwischen 1 bis 7 sind, ist es so die anstrengendste Zeit. Und du bist dort gerade mittendrin, du hast zwei kleine Kinder, 3 und 2. Also eigentlich sehr anspannungsgrad. Ich wäre ja in der Tendenz statistisch gesehen sehr hoch. Ja. Und du hast jetzt nicht einen Job, der jetzt einfach mal easy ist. Ja. Du bist Unternehmerin und zwar doch in einem sehr, sehr speziellen Bereich. Wie schaffst du das? Also, das ist so oft das Thema bei den Frauen und die meisten haben keine Antwort darauf.
Ja, also ich glaube, also vor einem Jahr wäre es auch noch anders gewesen. Da war ich recht müde gewesen. Da habe ich schon gemerkt, dass mich das anstrengt, weil ja, die Nächte, oder, du schlafst nicht und, dann, und so, was alles ansteht. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass ich also meinen Perfektionsanspruch auch völlig hinter mir gelassen. Also ich mache so gut ich kann mit den Kindern und im Beruf und mir macht es Freude und ich weiß ja, ich könnte nicht ohne Beruf glücklich sein und dann könnte ich auch kein gutes Mami sein. Darum ist es so und ich versuche es einfach, ich werde nicht alles fehlerfrei machen, wahrscheinlich wird man sich immer über irgendetwas beschweren können, aber so ist es halt. Nobody's perfect und das hat mich sehr entlastet. Das habe ich lange nicht machen können. Ich hatte lange so einen Perfektionsanspruch in vielen Sachen und habe dann gemerkt, ja, manche Sachen kann ich einfach nicht so gut. Die können andere, super.
Aber es bedingt ja eine gewisse Reife und ein gewisses Selbstliebe, dass du an den Punkt kommst.
Ja, oder? Schon. Und auch sehr viel, ich sage mal so, radikale Selbsterkenntnis.
So, einfach radikale so, Selbsterkenntnis?
So sich selber anschauen und sagen, ja, das, da bin ich jetzt einfach nicht die Beste. Ich werde es wahrscheinlich auch nicht mehr. Also wie Klavier spielen. Wahrscheinlich macht mir trotzdem Spass.
Also was hat der Prozess ausgelöst, dass du da gekommen bist? Das Mami sein, oder?
Nein, das war schon früher. Ich habe ja in... ich habe in Paris gelebt. Ich habe das eigentlich, das ist so, wirklich ist das in Paris gekommen. Ich habe meinen ersten Job habe ich in Paris gemacht.
Und in der Finanzbranche ist ja noch völlig
in der Finanzbranche, genau, ist eigentlich noch eine spannende Zeit gewesen, Finanzkrise und alles. 2008 bin ich auf Paris. Und meine Mitbewohnerin ist so, wie würde eigentlich sagen, wie so eine Pariser Großstadtneurotikerin gewesen. Und dann hat sie mich eines am Abend ziemlich gefragt, ja, wer ist eigentlich dein Psychotherapeut? Und ich so, ich habe doch keinen Therapeut. Und sie so, was ist mit dir falsch? Und das hat irgendwie so etwas ausgelöst. Das ist so erfrischend, auch der ganze Freundeskreis ist erfrischend selbstehrlich gewesen, auf irgendwie eine Art. Jetzt gar nicht unbedingt im Beruflichen, das hat irgendwie das ausgelöst.
Mit den ganzen Themen, die so mit dir rumdrehst.
Ja, und ich sage mal, das hat mir auch irgendwie die Freiheit gegeben, also wenn man sich dann einmal darüber Gedanken macht, das dann auch zu übertragen auf andere Bereiche und einfach zu sagen, ja, das, warum machen wir jetzt so kaputt, um jetzt da versuchen, das ist fast manchmal toxisch, oder? Wenn man versucht, überall super zu sein. Und dann habe ich gefunden, ja, aber das kann ich wirklich
krank
gut.
Krank machen, würde ich sagen.
Ja, das kann ich krank machen, ja. Und wenn dann eigentlich begreifst, hey, das kann ich wirklich super, habe ich einen super Wertbeitrag. Und das, ja, ich habe es jetzt ein paar Mal versucht und dann wäre der Grind blutig geschlagen, vielleicht... Probier schon mal etwas anderes. Es hat mich sehr entlastet.
Ja, also es ist sehr reif und sehr reflektiert. Aber wenn man so auf deine Karriere schaut, oder, habe ich mich gefragt, du hast ja so schnell so eine grosse Karriere runtergelebt. Du würdest ja eher eigentlich darauf schliessen, hey, da ist eine wirklich immer dran und wahrscheinlich mit einem höheren Selbstanspruch. Und bei dir scheint ja das wie gar nicht der Fall gewesen zu sein.
Also ich bin natürlich schon auch ambitioniert und habe einen hohen Selbstanspruch. Aber eben in den Feldern, wo ich jetzt gelernt habe, wo ich auch das kann leisten, was ich dann von mir erwarte.
Und du bist natürlich schon ganz weit oben gewesen, oder?
Jetzt, ja, und dann merkst du auch, dass andere sind auch nicht perfekt, oder? Manchmal ist es auch, dass du siehst, in diesen Chefetagen, da sitzen auch überall Menschen.
Yeah.
Nobody's perfect. Und ich glaube, das ist schon, das hat mich schon wirklich weitergebracht und hat mir sehr geholfen, muss ich schon sagen. Ja.
Komm, reden wir mal schnell über dein Unternehmertum. Wie klar ist das, was dich wirklich ausmachen tut? Über das redest du nicht nur, sondern du bist Unternehmerin. Du hast 2019 dein Unternehmen Mirantix Momentum gegründet. Wie ist dazu gekommen, dass KI dich so entflammt hat? Und ich glaube, es war wirklich ein Entflammen, gewesen, oder? Das für dich entdecken.
Ja, total. Ich bin eigentlich Volkswirtin. Ich habe Wirtschaft studiert und habe mit KI nichts am Hut gehabt.
Übrigens in der Schweiz, darum
in der Schweiz? Gut
Schweizer.
Ja, genau.
2017 an der HSG?
Ja, 2002 habe ich angefangen.
Ah, nein, 2002,
habe ich angefangen an der HSG. Und, und dann habe ich habe eigentlich über Volkswirtschaft irgendwie Tech entdeckt. Das ist ein bisschen ein bizarrer Weg. Ich habe für eine Firma in Palo Alto geschafft, im spieltheoretischen so VWL-Nischenthema. Und die haben aber Software gebaut. Und ich habe das... Ich habe eigentlich dann begriffen, was die Technologie kann leisten in dem Feld, was mich interessiert hat. Wir hatten einfach Probleme gehabt, Simulationen zu machen, ist zu kompliziert gewesen. Also das hat Jahre gedauert, das die Simulationen zu machen. Und KI hat geholfen, das auf wenige Stunden zu komprimieren. Und dann habe ich gefunden, das ist irgendwie ein sehr interessantes Tool. Und so ist eigentlich für mich ist die Faszination über die Anwendung gekommen. Ich habe nicht gedacht, oh, neuronale Netze sind irgendwie super, sondern immer so anwendungsbezogen. Und das ist so sehr stark mein Blickwinkel. Und dann hat mich das irgendwie ins eigene Unternehmertum geführt. Und es ist auch etwas, was mich nicht loslässt. Es bewegt sich so viel. Ich glaube auch, das Potenzial für Gesellschaft und Wirtschaft ist so hoch. Also, ich finde es super. Ich habe mega Freude, dass ich das machen darf.
Das ist sehr sinnstiftend, oder? Nehme ich mal an. Auch. Weil du jetzt, was immer Anwendung ist ja jetzt auch in deiner Firma das ganz grosse Thema, oder? Was ist die Vision mit deiner Firma, wo du betreust und jeden Tag immer auch über so Themen nachdenkst?
Ja, genau. Also, wie Mirantix Momentum begleitet mir eigentlich Firmen, die auf dieser Reise sind und irgendwie KI für sich anwenden wollen und helfen ihnen, zu verstehen, wie mache ich eine Strategie, wie gehe ich auch mit Mitarbeitern um. Es geht ja auch viel um Mitarbeiter irgendwie empower und bilden. Und dann eben ganz konkret, welche Anwendungen kann ich bauen, die mein Geschäft effizienter machen oder neue Geschäftsmodelle ermöglichen auf Daten und KI basierend. Also wir sind irgendwie, machen für Vertragsprüfungen für Kanzleien oder für Rechtsbereich. Wir schaffen die Behörden und machen so Assistenten, dass Sachbearbeiter ein bisschen nicht so monotone Sachen machen müssen, sondern da Hilfe haben. Wir machen Qualitätskontrolle in der Produktion. Also wir machen ganz unterschiedliche Sachen mit Bildern, mit Text. Und bauen da KI-Systeme im Grunde genommen für die Firmen. Und das ist mega cool, das eigentlich wirklich so zu sehen, wie das wirklich in der Praxis dann funktioniert.
Also du bist auch sehr konkret, wie bei einem Anwendungsthema, das du eben am Anfang auch gesagt hast. Genau. Wie gross sind eigentlich die Hürden, wenn du so KMUs reinkommst, wo ja wahrscheinlich auch, wie viele noch aktuell sagen, oh Gott, KI, mein Job ist gefährdet.
Ja, also ich glaube, das Thema Ambiguität und Unsicherheit ist schon ein wichtiger Faktor. Also Technologie an für sich kann schon viel. Und ich würde sagen, Hauptblocker sind eigentlich Daten und Datenqualität, weil du brauchst für KI brauchst Daten. Und das heisst irgendwie Daten aus dem Kundensystem, Bestellungssystem oder E-Mails, die du schreibst. Also je nachdem, was man so für das Geschäft hat oder Bilder von der Produktionsstraße oder so. Aber du brauchst eben auch Menschen. Du kannst das nicht machen ohne Menschen. Und ich glaube, der Zustand, das ist jetzt gar nicht nur KMU-spezifisch, sondern ich glaube, das hat jeder in sich, dass du irgendwie so eine gewisse Ambiguität verspürst für Veränderung. Das ist nicht einmal nur KI-spezifisch. KI geht natürlich super schnell, darum ist es vielleicht noch ein bisschen fester. Aber ich glaube, das hat jeder irgendwie Widerstand gegen Veränderung. Und das begegnet uns natürlich auch. Ganz klar.
Dann kommen wir mal, wie das bei Herrn Frau Schweizer ist. Wir haben nämlich gedacht, jetzt fragen wir Sie einmal gerade bei dem Thema, wie es Ihnen mit KI geht. Haben Sie Angst oder wie gehen Sie damit um? Wenden Sie es überhaupt im Alltag an? Und das sind die Antworten darauf.
Nutzt du selber KI-Tools im Alltag?
Halt, wenn ich etwas gerade nachschauen muss und ich finde es jetzt auf Google zum Beispiel nicht auf eine ganz konkrete Frage, von wegen also wirklich einfach nur Schule.
Ja, also im Geschäft halt auch, wenn es jetzt also zum Beispiel, wenn ich ein Event muss vorbereiten.
Ich nutze es, um kritisch über Text nachzulesen, wo ich mich am Befassen bin.
Aber für dich ist KI doch etwas, das dir einen Mehrwert gibt in deinem Alltag?
Im Moment geht es schon, aber ich sehe halt schon noch recht Gefahrspotenzial.
Vor allem bei Deepfakes und so. Das ist einfach noch einfacher, etwas damit zu machen und dann da ein Bild zu generieren, das schädlich sein könnte.
Dann halt das ganze Thema von Fake News.
Ich glaube, bei Techniken, die wir selber dann nicht mehr beherrschen können, die quasi dann übernehmen und eben auch gerade mit irgendwelchen Waffen, die dann wie auch immer gesteuert werden.
Dass man mit zu viel Informationen dann probieren zu synthetisieren, dass man dann wie das Gefühl hat, wir müssen so wie ChatGPT sein.
Dass es gewisse Stellen dann einfach nicht mehr gibt, wegen der künstlichen Intelligenz.
Kann sicher passieren, aber ich glaube, die Sachen, die durch die Maschine können besser gemacht werden, das ist vielleicht auch nicht unbedingt ein Verlust für die Leute, die dann etwas anderes machen dürfen.
Also ich sehe einen Nutzen drin, dass man vielleicht unternehmerisch neue Business-Ideen und Konzepte so auf die Beine setzen kann, schneller und ausführen.
Das ist sicher einfach in der Effizienz, dass man irgendwo repetitive Sachen kann Maschinen abgeben kann, aber auch teilweise halt irgendwo einen kreativen Prozess kann unterstützen oder auch Recherche, Research. Das ist sicher etwas, das durch künstliche Intelligenz recht gut abgedeckt werden kann. Solche die mühsamen Sachen halt.
Da sind wir sehr bei dem, was du ja auch sagst, oder? Du jetzt ja. Vorher gehört, die mühsamen Sachen weg, also im Alltag, was mich unterstützt in meinem Berufsalltag. Und mich mehr auf das kann fokussieren, wie wirklich Mehrwert schaffen. Wir haben aber auch das andere gehört, oder? Das Thema Ängste und was passiert, wenn es auf einmal irgendwie umgesteuert wird, es wird viel intelligenter und dann mit Waffen und so. Also es war so das ganze Spektrum da gewesen, von vielen, die das auch schon anwenden und viele Vorteile sehen, aber ganz andere, die sich da dann Wahnsinnsvorstellungen machen, was da in der Zukunft kommen, wo liegt eigentlich in den nächsten paar Jahren.
Ja, ich glaube, das eine ist eben so das Gefühl, ich habe so ein Wort gelernt, ich finde das mega cool, Liminalität. Mhm. Das ist der Zustand zwischen nicht mehr und noch nicht. So der Schwellenzustand. Und ich glaube, wenn man an KI denkt, ist das gerade der Zustand, in dem wir sind. Wir merken, wir müssen etwas machen, die Technologie ist da, es passiert viel. Aber die Zukunft ist noch nicht so greifbar. Wir wissen einfach noch nicht ganz genau, was in der Zukunft ist, wenn wir ehrlich sind. Das wissen wir eigentlich nie. Aber
ja.
Und das ist ein unangenehmer Schwellenzustand.
Ja.
Ja, dass man das nicht weiß, im privaten, gesellschaftlichen, auch, aber auch im beruflichen Kontext. Darum, ich glaube, ja, man muss eben, und das ist eben wieder etwas Menschliches, das ist etwas, was man muss aushalten als Mensch. Eigentlich ist das Leben immer unsicher. Da fühlt man sich halt noch fester unsicher. Das ist auch etwas, was man versuchen kann, jungen Menschen allgemein mitzugeben, oder kritisch reflektieren zu können, mit so etwas umgehen zu können. Das ist das eine. Aber ja, also ich glaube sozusagen, es gibt immer Risiken und Chancen. Und ich bin natürlich jetzt, ich sage, wir müssen uns über die Risiken unterhalten. Das machen wir auch schon. Es gibt jetzt gesetzgeberische Verfahren. In Deutschland gibt es schon sehr umfassende Gesetzgebung. Und wir sind auch nicht im rechtsfreien Raum. Also wir entwickeln ja. Immer, wenn wir ein Medizinprodukt schaffen, ist es nicht, es gibt Eigentumsrecht, es gibt Datenschutz, es gibt also Produktverordnungen und so weiter. Also es ist nie, dass man jetzt einfach so etwas machen kann und dann ist der wilde Westen. Meine Perspektive ist eigentlich, wir müssen die Technologie können beherrschen, damit wir die Risiken verstehen. Und damit wir Chancen können ergreifen können. Das ist für mich das Wichtige. Und ich glaube, die Antwort ist nicht, dass wir sagen, dann machen wir es nicht.
Mhm.
Weil dann, also auch nur um sich können verteidigen jetzt, ja, das sind die Stichwort Waffensystem,
ja, genau.
Stichwort Cyberattacke. Mhm. Es ist immer eine Dualität in dieser Technologie drin. Und du bist, wenn die Attacke besser wird, wird auch Verteidigung besser und umgekehrt. Das ist einfach so in dieser Technologie so angelegt. Und wir müssen das beherrschen, dass wir uns können verteidigen können, dass wir nicht einfach blank dastehen.
Mhm.
Und darum bin ich eher so auf der Seite Chancen. Lasst uns das wirklich nutzen. Wir haben unglaublich viel Potenzial, gerade auch in der Schweiz, in Europa generell. Unglaublich viel Talent in dem Bereich. Und lasst uns da die Firmen von morgen bauen, die das wirklich nutzen und da die Produkte bauen. Weil sonst haben wir nur die Produkte, die von anderen Kontinenten kommen.
Mhm.
Und da sind wir einfach nur Anwender. Und das finde ich schade.
Mhm. Du sagst ganz wunderbar, du hast schon in der Moderation gesagt, Technologie macht uns eigentlich menschlicher. Weil viele würden sagen, es führt uns ja total vom Menschsein irgendwo weg. Was meinst du damit?
Also ich glaube, ich nehme jetzt einmal ich glaube, dass Technologie uns viele, ich habe das gut gefunden, mühsame Sachen, oder? In Englisch sagt man dull, dirty, dangerous. Also was gefährlich ist, was langweilig ist, was irgendwie monoton ist. Und eigentlich kann jetzt KI das abnehmen. In vielen Bereichen. Oder? So, du hast auch, und das war lange auch ein menschlicher Traum gewesen. Also eigentlich die Utopie war schon, wir müssen nicht arbeiten.
Und wir können uns um sie kümmern, um gesellschaftliche Fragestellungen.
Genau, Philosophen steht. Also Platon, das ist schon über Jahrtausende haben die Menschen schon darüber nachgedacht. Und darum, jetzt sind wir so an einem Punkt, wo das vielleicht greifbar ist. Und es ist ja nicht so, dass wir schon allgemeine, super übermenschliche Intelligenz haben. Und jetzt haben wir irgendwie wie Angst. Oder jetzt ist so, oh nein, das haben wir irgendwie doch nicht wollen. Aber ich glaube, dass uns das zurückführen auf bessere Zustände. Ich gebe mal ein Beispiel. Also Bildung zum Beispiel. Vor ein paar hundert Jahren war eigentlich Bildung nur für wenige zugänglich gewesen, aber war wahrscheinlich super gewesen, weil du hast deinen Privatlehrer für Piano, du hast deinen Privatlehrer für griechische Philosophie gehabt, oder? Einfach halt nur drei Leute oder so. Genau. Und dann hast du eine Welle gehabt, da hast du halt industrialisiert Bildung, hast du gesagt, nein, das müssen alle haben, danke, also super natürlich. Aber du kannst es nicht mehr so individualisieren. Mhm. Weil klar, wenn du 30 Kinder hast in einem Klassenraum, wie willst du das machen? Und jetzt sind wir eigentlich mit Technologie so weit, dass wir sagen können, hey, Technologie kann es jetzt wieder ermöglichen, dass deine Matheaufgaben sind voll auf dich zugeschnitten. Was du jetzt, was ist dein Problem? Welche Aufgabe kannst du immer nicht lösen? Was ist, du kannst auch das erklären mit Fußball, wenn jetzt der das Mädchen irgendwie nur Fußball gerne hat. Dann kannst du alle Mathebeispiele mit Fußball machen. Oder mit Auto oder mit Puppe oder was auch immer. Ja, wie cool ist das? Mhm. Und das ist aber nur im Tandem im Lehren. Also das ersetzt ja nicht den Lehrer. Man kann einfach die Zuschnitte, die eine Lehrperson nicht kann leisten mit den Ressourcen, die sie hat. Du kannst es aber mehr personalisieren. Und dann kannst du dich als Lehrer auf das fokussieren, was eigentlich deine Aufgabe ist. Du kannst dann inspirieren, du kannst Zuspruch geben, du kannst auf die Leute eingehen. Kein Mensch sagt in 20 Jahren, ich habe mich mit ChatGPT unterhalten und das hat mir zugesprochen und da habe ich irgendwie ein persönliches Problem können lösen und darum habe ich irgendwie Selbstvertrauen gewonnen und darum bin ich den Weg und bin jetzt Unternehmerin. Nein, das war eine Person. Das war eine Lehrperson wahrscheinlich bei vielen Leuten. Und das können dann solche Leute auch wieder mehr machen, weil sie dafür Zeit haben. Und so gesehen
ist es, was uns ja irgendwie abhebt, auch unter anderem von KI.
Genau.
Du, wer hat denn dich inspiriert? Wer ist das gewesen, wo dir das Urvertrauen geschenkt hat? Also, wenn ich dir zuhöre, habe ich das Gefühl, das ist sehr gesund gewachsen, um das Wort zu nutzen. Mhm. Person da, die mit sehr viel Urvertrauen ausgestattet ist.
Das stimmt, glaube ich. Ich glaube, das hast du sehr gut getroffen. Ja, ich glaube, das hast du sehr gut getroffen. Ich habe wirklich so das Vertrauen, dass es gut kommt. Mhm. Das ist wirklich so, und das hilft mir auch im Unternehmertum, weil du hast immer die Unsicherheit oder die Ambiguität, das ist immer präsent und ich habe immer so das Grundvertrauen, stimmt, hast du sehr gut getroffen. ehrlich gesagt, ich glaube, das kommt von meinen Eltern.
Und ganz ehrlich, die Mami ich glaube, und die
das kommt ganz viel von meinen Eltern, die haben mir immer, und ich habe auch Lehrer gehabt in der Schule, die mich wirklich geprägt haben. Also ich habe an ganz vielen Stationen, auch an der Uni, immer wieder Mentoren dürfen haben, die mir irgendwie das Richtige können mitnehmen, die haben mir das Richtige mitgegeben.
Oder sie haben etwas in dir gesehen, um dir das mitzugeben.
Ja, und das braucht ja. Darum sage ich, das macht es menschlich. Weil genau das kann dir kein Computer geben. Das gibt dir ein Mensch. Der sagt, hey, du kannst das, wenn du das willst. Und ich glaube, das sind eben so Personen gewesen, auch mein Mann, oder? Der mich total viel unterstützt. Also,
wir sind auch schon sehr lange zusammen, gell? Jetzt.
Ja, ich habe ihn in der Uni kennengelernt.
Eben, also er hat eigentlich den ganzen Weg, also jetzt mal von deinen Eltern mal abgesehen, ist er der Mann, oder die Person an deiner Seite, wahrscheinlich einen Großteil von deiner Karriere hat dürfen, im Sparring, wahrscheinlich total. Im Challenge mitbegleiten.
Total, total. Total essentielle Person für mich. Mhm. Also ohne ihn wäre das nicht so gekommen. Sicher nicht. Und ich glaube, das ist, da bin ich auch unglaublich dankbar, dass ich immer wieder Leute hatte, die so ein Türchen aufmachen oder etwas auch dir mal unangenehm. Ich habe in der Uni habe ich einen Mentor gehabt, der ist echt, also das sind emotionale Gespräche gewesen. Da bist sind so
gerüttelt worden.
Ja, das sind, also der hat wirklich gerüttelt. Der hat gesagt, jetzt wach auf und das. Und also schon so ein bisschen so ein Einlauf, würde ich fast sagen. Aber der hat dann so viel in Bewegung gesetzt und hat einfach gesagt, ja, du denkst immer noch zu klein. Und mach das, also mach auch etwas aus deinen Möglichkeiten. Er hat so ein, auch eine Verantwortung innebracht. Er hat gesagt, du hast jetzt die ganzen Türen, die du kannst türen. Das ist auch, die musst du auch nutzen. Wie viele Leute haben das nicht? Und das habe ich immer, ja. Aber ich habe auch das Gefühl, ich kann eigentlich von jedem etwas lernen.
Du hast ja heute auch eine Vorbildsfunktion, weil du bist doch als Frau in einer sehr, das ist eine Frage, die vielleicht viel gestellt wird, aber das Spannende daran ist eigentlich, als Frau in einer sehr männerdominierten Welt, was sind die Hebel, A, dass man es übersteht und B, dass man Karriere machen kann?
Ja, es sind so, ich habe auch darüber reflektiert, also die Tech-Branche ist ja so eine, die ist ja von Heldengeschichten geprägt.
Total, ja.
Und das sind halt jetzt die Leute, die wir sehen, sind halt meistens männliche Helden. Und das ist eben, ich glaube, wir brauchen einfach auch andere Narrative. Weil es geht nicht, also die haben alle nicht allein ein erfolgreiches Unternehmen gebaut, sondern es war immer ein Team, es war immer ein Effort, es ist auch nicht immer linear auf und Superhero, sondern das sind oder ist volatil.
Viel Scheitern auf.
Viel Scheitern auch. Und ich glaube, die Narrative müssen wir irgendwie ändern. Das ist so sein in der Technologiebranche. Und ich weiss, ich tue mir immer ein bisschen schwer mit dem männlich-weiblich, weil ich auch bei mir dann irgendwie denke, was ist jetzt, ist das jetzt eine männliche oder weibliche Eigenschaft? Ich weiss es irgendwie gar nicht, oder? Ich will das nicht so attribuieren. Aber es gibt natürlich gewisse Mechanismen, die du irgendwie adaptierst, auch wenn sie irgendwie doof findest. Aber die du einfach wie auch mitmachst. Und da hat es sicherlich auch für mich eine Zeit gebraucht, bis ich dann gemerkt habe, okay, also ich will das nicht perpetuieren, ich will jetzt mein Unternehmen will ich jetzt anders machen, als wenn ich Unternehmerin bin. Da will ich nicht die gleichen Mechanismen haben, wo dann irgendwie der, der am lautesten schreit oder ich weiß nicht, genau. So, oder so am öftesten wiederholt oder so, dass das dann der ist, der zugelassen wird. Ich will eigentlich alle hören, die gute Ideen haben. Und ich will auch ein diverses Team haben. Ich will auch lernen von meinen Leuten. Also ich habe schon starke Meinungen, aber ich lerne immer gerne, ich werde immer gerne vom Gegenteil überzeugt. Ich denke dann, okay, cool, ja, viel besser, machen wir es so. Und ob das dann der Praktikant ist oder ein Geschäftsleitungspartner, ist eigentlich vollkommen gleich.
Ich glaube, das ist das, was du vorher schon gesagt hast, es braucht ja immer Mentoren, oder? Ist in deinem Leben ist das ein Thema gewesen, in meinem auch. Es braucht auch Mentorinnen, wo irgendwo auch junge Frauen können mit an die Hand geben können, was es eben auch schlussendlich braucht, oder?
Ich habe auch ganz schwierige Beziehungen gehabt mit dem Role Model, oder? Ich habe das lange nicht gecheckt. Ja. Dass ich jetzt das Role Model, wie gefunden, nein, ich noch nicht, also das sind die.
Naja, ich bin ja...
Oder?
Noch nicht 50 oder 60.
Ja, irgendwie. Ich habe das nicht gecheckt. Dann habe ich gemerkt, okay, das ist jetzt eine Verantwortung. Dann musst du auch da etwas geben und machen. Und
ja, es ist ja auch sehr sinnstiftend, etwas weiterzugeben, oder? Und beim Weitergeben bist du auch bei deinen zwei Kiddies, die irgendwie klein sind. Was ist dir wichtig, ihnen mitzugeben? Auf dieser Reise, was sie noch dürfen machen?
Ja, ich glaube auch so das Urvertrauen. Ich glaube, mir hat das irgendwie unglaublich gut
gemacht. Ja, das ist so ein Geschenk, oder?
So ein Heimatsgefühl, egal wo du bist, dass du irgendwie, du kannst bei dir sein, du bist irgendwie gut genug, du kannst immer etwas Neues machen. Und dann so Neugier, einfach zu entdecken, was du willst, so dem zu folgen, die Welt entdecken. Also so, ich denke mal so, das Urvertrauen, sie können immer heimkommen, sie sind immer, you're always good enough. Und dann aber auch mit ihnen reisen und ihnen einfach Lust machen, das zu entdecken, was ihnen Freude macht. Ja, das hoffe ich. Aber
das machst du jetzt auch, gell? Du gehst auf die Jamaika und zeigst ihnen das auch. Und dort, wo du auch herkommst. Vielleicht noch abschliessend, was ist für dich ein gutes Leben?
Ein gutes Leben, das ist echt eine schwierige Frage.
Gell, das ist eine entscheidende Frage im Leben.
Es ist echt eine entscheidende Frage. Ich habe mir das auch so gefragt. Ich glaube, ich merke, es ist einfach so ein Balanceakt. Irgendwie zwischen, ich bin unglaublich gerne in Bewegung, und dann Impuls und neue Sachen und dann wieder innehalten und reflektieren und einfach nur geniessen und lächeln in dem Moment. Also das ist wahrscheinlich. Und dann, ich glaube auch, also für mich ist es auch nicht nur etwas für mich. Also ich brauche etwas grösser, ob das jetzt Gott ist oder ein Impact oder ein gesellschaftliches Ziel. Ich merke, jetzt nur so fürs eigene Ego, das ist irgendwie, das tut mir nicht gut, sondern es braucht für mich noch einen höheren Sinn.
Was ist dein höherer Sinn?
Ist Der höhere Sinn, ja. Also es gibt sicherlich spirituelle Aspekte. Ja. Also, dass ich,
Bist du ein spiritueller Mensch?
Ja, schon. Also ich habe nicht das Gefühl, dass wir die Krönung der Schöpfung sind.
Das heisst also so, konkret für dich?
Was heisst das? Ja, also ich habe jetzt nicht so... ich bin katholisch aufgewachsen, so, also, aber ich glaube schon, dass es... Also ich glaube sehr stark an das Metaphysische. Dass es gewisse Sachen gibt. Das merken wir auch, dass wir... Also vielleicht haben wir noch nicht Technologie, um das zu messen. Aber ich finde, es gibt viele Sachen, die wir noch nicht erklären können. Und das gibt mir auch eine grosse Souveränität, dass ich sage, ja, Technologie ist eben nicht oder noch nicht metaphysisch. Also der Aspekt vom Mensch, das wird sowieso nicht können berühren.
Nein.
Das ist, glaube ich, schon... Also das spüre ich schon. Das gibt mir auch Kraft. Und das relativiert auch die Rolle, die man hat in dieser Welt. Also man nimmt sich auch nicht so wichtig. Mhm. Ich meine, ja, also ich bin da so ein kleines Staubkorn irgendwie im Universum. Größer. Ich finde, das ist auch heilsam.
Das ist eine gewöhnliche Putze und Demut ja dann auch drin, oder? So. Also ich mag schon abschließen, wie du im Grossen Ganzen. Ja, ja. Also, wenn du es im Grossen Ganzen siehst, habe ich jetzt da auch noch daraus rausgehört.
Mhm. Ja. Also ich glaube einfach, dass es jetzt... was mich jetzt so anspornt, ist eben, es ist so ein Zeitpunkt, oder, wo wir mit KI unglaubliche wirtschaftliche Prosperität, aber auch gesellschaftlich, also wir können jetzt nicht nur einen Schritt machen technologisch, das ist spannend, aber ist für mich nicht sinnstiftend, sondern wir können jetzt auch nochmal überlegen, was ist eigentlich die Rolle von Menschen, wo wir ran als Gesellschaft und eben den menschlichen Aspekt nochmal näher beleuchten. Und ich finde, das ist so eine spannende Zeit und das stiftet für mich viel Sinn, auch die Fragen zu begleiten.
Hey, danke vielmals. Es gibt für mich eine völlig andere Perspektive, unter anderem Museum KI. Danke vielmals für den schönen Tag. Alles Gute, ich bin sicher, wir reden wieder miteinander.
Ich hoffe es doch.
Da kommt sehr viel. Und wir sehen uns auch wieder, hoffentlich die nächste Woche, mit einer anderen starken Persönlichkeit. Bis eine gute Zeit. Habt euch Sorge. Tschüss zusammen.